Hackern, der deutsche Podcast rund um Microsoft Cloud Technologie.
Ja, herzlich willkommen. Hairless in the Cloud. Eine neue Folge, ein neuer Freitag. Das Wetter ist nicht so schön heute. Wolken überhangen.
Ist ja ein Podcast, ist nicht so schlimm.
Ganz genau, man sieht es nicht. Ja, wir haben spannende Themen dabei, auch ein paar News. Fangen wir gleich mal an, Marco. Intune hat jetzt angefangen, ein App-Inventory für die Win32-Apps zu machen. Ja? Das heißt, in der Vergangenheit, hast du gelesen?
Durch deinen Twitter-Follow habe ich das tatsächlich gesehen und habe gedacht, das können wir doch schon viel länger.
Ja, du kannst es schon länger, ne? Mit deinem Lifecycle-Skript.
Nein, Lifecycle hat damit nichts zu tun. Das ist ja der Jan mit seinem Realm Join. Über unsere Softwareverteilung haben wir das ja auch schon länger drin. Und ich war ganz faszinierend, in dem Screenshot habe ich gesehen, wie die Versionen hinten aufgedröselt sind. Die sollen mal aufpassen, bis die bei ein paar unserer Kunden mit dem Feature vorbeikommen. Da steht schon eine ganze Menge Zeug drin,
mit den verschiedenen,
was nicht so einfach zu lesen ist.
Mit unterschiedlichen Versionsnummern, meinst du?
Genau, was mich da auch interessiert hatte, da waren einige verlinkt. Mhm. Das sahen dann immer so aus, als wären das Microsoft-Produkte, wo die verlinkt waren. Mhm. Und wir hatten da in einem anderen Kontext ja auch mal drüber gesprochen, dass eigentlich ja bei so einem App-Inventory das immer nice ist, das zu haben. Aber viel spannender ist eigentlich die Versionsnummer und potenziell die maximale Versionsnummer zu haben. Mhm. Ne? Aber, mein Gott, ist ja mal ein Anfang.
Ja, mir fällt gerade ein, ich wollte nicht Lifecycle-Skript sagen bei dir, sondern Power BI-Report, das ist ja auch auf deiner Baustelle. Damit reportest du das eigentlich, ne? Beziehungsweise exakt, genau. Damit visualisierst du den Report.
Genau, die Daten, die ich kriege, schmeiße ich damit raus.
Ja, es ist wie immer, wir schaffen Lösungen irgendwie in den Projekten, um in den Projekten voranzukommen und dann werden sie so nach und nach, werden unsere Lösungen dann von Microsoft Built-in Functionality abgelöst.
Gibt ja andere, die werden dann anschließend obsolet.
Ja, eine weitere Neuigkeit. Sie haben ja vor kurzem, wenn ich sage Sie, dann meine ich das Azure AD-Team, Sie haben ja vor kurzem diesen MFA und Self-Service Password Reset Service zusammengelegt, dass man da nicht mehr eine getrennte Experience hat, sondern man hat jetzt eine Webseite, um sich für beides zu registrieren, für MFA und für Self-Service Password Reset. Der User versteht eh nicht so genau, was das ist. Und deswegen ist es am besten, man verwirrt ihn da maximal einmal.
Ja, wobei die meisten ja realistischerweise, klar, in unserem 100% Cloud-Szenario mit es ist alles nur noch dort, ist auch ein Self-Service Password Reset denkbar. Aber die meisten Kunden bei uns werden ja eher mit dem MFA-Reset konfrontiert, weil sie leider auch immer wieder noch oft ihre Passwörter on-premise vergeben, mit dem beliebigen Schmerz, der dann auch dazu gehört in einem Sync, in einem Cloud-Szenario. Oder ist es bei dir schon Standard?
Was ist Standard?
Dass der Kunde Self-Service Password Reset machen kann.
Nein, kein Standard. Nee, ne? Nee.
Aber MFA, deswegen bin ich so happy drüber, weil dieser Screen, ich mache das ja viel im B2B-Umfeld. Mhm. Azure AD B2B ist ja quasi eines der Leistungssets quasi, dass ich durch die B2B-Komponente so Mehrwertdienste wie zum Beispiel MFA auch für Externe durchführen kann, egal wie oft die das schon gemacht haben. Mhm. Und da muss ich relativ oft durch, habe jetzt letztens erst für eine Azure-Thematik, weil ich dort Ressourcen in der Antenne brauche, wieder so ein B2B-Join gemacht und musste mich selber nochmal in einen MFA enrollen. Und jedes Mal stehst du vor dieser hässlichen Maske, die, glaube ich, noch immer von diesen Form-Factor-Jungs steht. Die war damals bestimmt innovativ, wo du dann deinen MFA enrollst.
Das wurde jetzt aufgehübscht. Da gibt es jetzt, das ist alles übersichtlicher geworden und auch fancier geworden. Das sieht jetzt jedenfalls mal ein bisschen besser aus. Aber die Tatsache, dass du dich in einem anderen Tenant nochmal MFA enrollen musst, bedeutet ja nur, dass der andere Tenant das per Conditional Access festgelegt hat, dass sie externe MFA enrollen müssen.
Genau, das sind ja genau die Sachen, die wir immer wieder haben, um quasi dort einen höherwertigen Schutz zu machen, um überhaupt bei einigen Kunden überhaupt erst in externe Kollaboration reingehen zu können. Mhm. In meinem jugendlichen Leichtsinn setze ich das ja bei vielen Projekten einfach immer voraus und werde dann von der Security oder Anforderungen aus den Konzernrichtlinien ernüchtert, dass man die externen genauso bestrafen muss wie die internen User. Wenn die schon keine Smartcard haben, dann müssen die halt zumindest noch 16 Passwort-Tänze vollführen, bis sie dann in dem Tenant mitspielen dürfen. Aber wie gesagt, gerade in solchen Szenarien bin ich ja ganz happy, wenn das sowas dann enabled und sagt, hey, wir wollen da halt nicht einfach jeden reinlassen oder wir müssen ihnen auch kein Passwort geben, aber wir haben nochmal so einen extra Schutz, dass der Shell, egal wie er seinen Account tatsächlich pflegt, die Weitergabe dahingehend zu unterbinden und zu limitieren, indem wir ihn zwingen, einen zusätzlichen MFA zu machen, damit er, egal wie oft er irgendwo gesagt hat, keep me signed in, für diesen Fall tatsächlich nochmal ein MFA machen muss. Mhm. Also an sich ein geiles Feature. Dafür ist es ja auch ein Premium-Feature, dafür kostet es auch ein bisschen Geld. Aber ermöglicht halt solche Szenarien und dann kann man gutes Gewissen tatsächlich dann auch in der Kommunikation mit Security oder wem auch immer verargumentieren, dass das nicht so schlecht ist und der Account aus der eigenen Org, den das andere Unternehmen normalerweise immer anbieten würde, das war nämlich jetzt genau so ein Szenario, Marco Max bei uns einen ADM-Account haben, wo ich immer antworte, nö, will ich nicht, ich habe meinen eigenen, nehmt doch den. Mhm. Genau.
Ja. So, dann hat Office Mechanics, eigentlich ganz, ganz cooler YouTube-Channel, hat ein neues Video veröffentlicht die Woche. Da ging es darum, dass Office jetzt als PWA, also als Progressive Web App zur Verfügung steht. Da bin ich mal ganz kurz erschrocken. Ich dachte schon, die meinen, die reden von dem richtigen Office. Aber gemeint war damit im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie man das nannte, das gibt es schon länger. Es gibt so eine Applikation, die man sich installieren kann. Früher war das eine UWP wahrscheinlich.
Get My Office, oder wie es hieß, ne?
Ja. Und da hat man im Prinzip die Experience, die man hat, wenn man jetzt aufs Portal geht, also portal.office.com. Dann sieht man da die Applikation, die man zur Verfügung hat, und man sieht diese Liste der Recent Files, die man verwendet hat. Und genau das gibt es jetzt als UWP, nicht als UWP, sondern als Progressive Web App, und hat dann im Prinzip Offline-Funktionalität. Es können die Dateien geöffnet werden aus der Recent File Liste und es können die Applikationen gestartet werden. Aber im Prinzip ist es eigentlich nur ein Absprungpunkt dann zu Web-Applikationen oder zu Win32-Applikationen.
Das war die ganze Zeit, glaube ich, auch quasi das Onboarding. Auch wenn man Consumer-PC gekauft hat, war es so, dass diese GetOffice-App da drauf war, die einen quasi dazu verleiten sollte, ein Office 365 Personal- oder Home-Abo abzuschließen und sich dann tatsächlich die Office-Apps runterzuladen. Mhm. Von daher war das der Einsprungspunkt. Und jetzt haben sie gesagt, okay, das müssen sie irgendwie ein bisschen intelligenter lösen, besonders wenn du es dann hast. Und wie gesagt, an sich finde ich die Office 365 Startseite auf so office.com eigentlich ganz hübsch, besonders, da ich jetzt einer der Erlesenden bin, der tatsächlich die neuen Icons schon hat. Ein paar meiner Kollegen hatten die noch nicht.
Ich habe
sie jetzt mittlerweile auch im Uplauncher drin. Mhm. Also bewegt sich jetzt immer weiter. Es sei denn, man macht den Uplauncher in der Teams-Webseite auf, dann ist er natürlich nicht da, aber Details. die Produkte, die sind anders als andere. Nee, finde ich das schon ganz gut, aber tatsächlich, wie du sagst, der Mehrwert dahinter alleine, eine PWA, die so Sachen machen kann wie Offline oder File Association, Notifications, da fällt mir echt wenig ein, was die App da an Mehrwert bringen könnte.
Also wenn du mich fragst, ist das jetzt, man will es ausprobieren, man will es im größeren Rahmen ausprobieren, und da werden wir in Zukunft sicherlich noch mehr sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann die eine oder andere App dann auch als PWA-App zur Verfügung stehen wird.
Ja, wie gesagt, ist halt immer die Sache, was für einen Nutzen haben wir denn dahinter? Ja, also Twitter zum Beispiel sehe ich als an sich eine tolle App, ist ja auch eine PWA auf Windows 10, wenn ich sie aus dem Store beziehe. Ja. Da geht es ja unter anderem da ein. Es wird nochmal meiner Meinung nach ganz, ganz spannend im Endeffekt, wenn wirklich das IE-Team jetzt quasi oder das Edge-Team dann auf Chromium wechselt. Mhm. Was da dann passiert, was sich da nochmal ändert und welche Initiativen. Deswegen überrascht es mich dann, dass sie momentan so in diesen PWA-Ansatz rangehen, weil meinem Verständnis diese Art von PWA, weiß ich nicht ganz, aber halt auf dem Edge basiert. Mhm. Ja, und wir dieses Ding irgendwann ja natürlich mal verlieren werden. Mhm. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, da mal so eine Testblase starten zu lassen, warum nicht?
Ja. So, jetzt mal eine andere Frage. Wie sieht es eigentlich aus? Gehst du noch joggen? Bist du noch sportlich unterwegs? Ich sehe schon lange nicht mehr von dir irgendwelche geteilten Strecken in irgendwelchen sozialen
Medien. Erstmal bin ich zu faul dafür, plus ich habe das Equipment zu oft gewechselt, und seit meiner übermäßigen Performance auf unserem Bootcamp, wo ich mir die Bänder abgerissen habe, bin ich nicht mehr ganz so laufaktiv, aber ich fahre Fahrrad, und dank meinem Samsung Fit wird das potenziell auch getrackt, aber ich teile das einfach nicht mehr, weil dann wisst ihr immer, dass ich gar nichts tue, wenn ich wirklich nichts teile, und ich würde es teilen.
Verstehe. Nee, ich komme deswegen darauf, weil ich bin da... Ich
Jetzt
könnte.
weiß ich nicht, ob ich alleine bin oder. Da ist er wieder.
Okay.
Wo bist du ausgestiegen?
Nö, ich habe
Wir
eigentlich
schon.
alles gehört von dir. Du hast plötzlich irgendwann gesagt, ich wäre weg.
Ja, du hast dich nach hinten gelehnt und auf einmal war Frozen. Okay,
Okay.
kurze Pause und wir schneiden das raus.
Alles klar. Jedenfalls, ich komme deswegen drauf, weil ich gedacht habe, du willst da vielleicht neues Equipment kaufen. Die ganze Smart Technology hat jetzt auch Einzug gehalten in die Fitnessbranche. Was ist da passiert?
Ja, das habe ich auf Twitter gesehen. Und generell muss man dafür nicht laufen. Turnschuhe kann man auch tragen beim Fahrradfahren. Aber für gar nicht, ich bin ein langjähriger Nike-Fan und ich hoffe, man darf das im Podcast sagen. Man kann natürlich auch Adidas oder Puma mögen. Aber Nike hat jetzt endlich diese Self-Lacing Shoes rausgebracht, die aus Back to the Future, die haben sie einmal in so einer ganz globigen Variante gemacht und die haben sie jetzt tatsächlich nochmal in einer deutlich schlankeren und auch erschwinglicheren Variante gemacht. Und der Kollege auf Twitter hat da announced, dass es eine krasse Zeit ist, in der wir leben, weil er gerade einen Firmware-Update für seine Schuhe einspielt, während die auf dem Tisch stehen, auf einer USB-C betriebenen Wireless Charging Mate. Das heißt, er lädt gerade per wahrscheinlich Key Charging oder so seine Schuhe auf, weil das wahrscheinlich auch wie bei Schuhen nicht anders sein wird. Ab einer gewissen Akkukapazität kannst du keine Firmware-Updates mehr machen.
Und die Schuhe,
Krasse
die
Zeit.
binden sich selbst, ja.
Genau. In Self-Lacing hast du wieder eine Connection zu deinem Handy und kannst fancy Zeug machen. Und wie gesagt, die waren gar nicht so teuer. Also ich bin jetzt kein Schuhfetischist, dass ich da jetzt nochmal andere Kategorien hätte, aber ich glaube, die lagen so bei 350 Euro. Während, glaube ich, hier diese Back to the Future Special, die lagen damals, glaube ich, bei 750.
Okay.
Das ist schon mal eine andere Hausnummer.
Okay.
Ja.
Ja, da würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Themen oder hast du noch eine News?
Nee, das war's. War die
Gut.
Woche zu faul.
Also dann fang doch mal an. Dein Thema heißt Mind the Gap. Nein, Join the Team.
Join the Team. Wir hatten es jetzt gerade beim Mittagessen wieder mit einem Kollegen. Ja, wir leben in Cloud-Services, die sich immer weiter bewegen und Funktionalitäten sich ändern. Und gerade wenn ich jetzt auf mein Lieblingsprodukt gucke, Teams, auch nutzen wir ja gerade wieder, hat es in seiner kurzen Zeit halt schon eine verdammte Historie hinter sich. Um da quasi ganz vorne anzufangen, ist immer die Frage, wie komme ich in ein Team? Ja, das heißt, ich habe ein Team erstellt und es gibt diese Differenzierung zwischen öffentlichen und privaten Teams. Öffentliche Teams, da kann jeder Mitglied werden, da brauchst kein Approval. Bei privaten Teams muss der Admin das tun. Ja, das heißt, da kommt jemand nur rein. Und es sind jetzt zwei Dinge aufgefallen. Der Kollege sagte, es gibt, wenn ich auf mein Team draufklicke, sowas wie Pending Approvals. Aber er sagt, da hat noch niemand gependet, also da hing noch niemand. Wie kommt denn da eigentlich jemand rein? Wie ist denn diese Situation? Und tatsächlich bin ich auch ein bisschen in Stocken gekommen. Wir bei Glück und Kanja haben den Luxus, sehr viele Public Teams zu betreiben. Komme ich relativ einfach rein. Aber schon da fängt es an. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Früher wurden die einfach alle angezeigt. Alle Public Teams wurden angezeigt und du konntest dann einfach draufklicken und joinen. Es
Ja.
kam so ein bisschen aus dieser Office 365 Groups Zeit, mit der wir angefangen haben. Dasselbe Konzept, darauf basiert ja Teams. Und du hast eine große Liste gehabt, zeig mal alle Teams, die public sind oder sogar private und dann join ich. Oder auch dort wurden private Teams sogar gelistet, was auch bei Kunden immer wieder die Frage aufgeworfen hat, kann ich denn private Teams verstecken? Ne, dass einige Leute diese Teams gar nicht sehen, weil sie vielleicht vom Projektnamen her schon kritisch sind oder eine Angriffsfläche bieten würden. Oder gab es jetzt gerade für Teams oder auch für Groups eine Möglichkeit, die quasi aus der GAL zu hiden, und das hat dann dazu geführt, dass es geht. Und Microsoft hat das jetzt aber mittlerweile konsequent gemacht. Das heißt, ein Public Team kann ich immer noch so joinen. Private Teams werden mir gar nicht mehr angezeigt. Ich kann auch nicht danach suchen. Das heißt, egal, wenn ich weiß, wir haben einen Kunden bei uns mit einem Kundennamen, das ist ein Private Team, ich suche danach, ich komme da nicht hin.
Also
Ich muss jemanden.
nur auf Einladung sozusagen.
Genau, ist ein Invite-Only. Jetzt ist das natürlich nicht immer das gewünschte Effekt, dass jeder joinen kann, ist auch keine tolle Sache. Und da gibt es jetzt tatsächlich zwei Möglichkeiten für den Owner oder für den Member. Fangen wir beim Member an. Member und Owner haben da die gleiche Möglichkeit. Auf einem Team kann ich in der linken Leiste die drei Punkte anklicken und da gibt es Get a Link. Und Und dieser Get-a-Link funktioniert eben für Public und für Private Teams. Und bei einem Private Team passiert genau das, dass ich in einen Access Request lostrete und sage, hey, ich würde gerne Mitglied des Teams werden. Das Ding landet dann quasi dort drinne, das kannst du dir angucken. Und ich habe keine Activity in Teams gesehen. Das heißt, ich werde nicht über Teams informiert, dass da jemand joinen will. Könnte ja sein, dass alle Admins angechattet werden. Sondern ich kriege tatsächlich eine Mail. Also ich habe eine Mail bekommen, hey, da hat jemand einen Pending Request und möchte deinem Team beitreten. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Yammer-Community betreiben und kann sagen, hey, für mehr Informationen könnt ihr in unser Team reinkommen. Da betreiben wir das Projekt, die Initiative. Und mit Yammer machen wir Public-Arbeit. Und dann kann ich da einen Link hinterlegen und dann können die Leute, die sich interessieren, da draufklicken und der Admin kann dann entscheiden, jo, das ist die richtige Person für mein Team oder nicht. Es ist kein Auto-Join. Okay. Es gibt aber auch den Auto-Join. Das ist quasi diese Code-Generiererei. Ich kann ja gar nicht sagen, wann Microsoft das eingeführt hat. Ein Kollegen hat es auch überrascht und ich weiß gar nicht, weiß ich, kennst du das?
Nee, was ist das?
Genau. Du hast, wenn du auf dein Team draufklickst oben, wo die Members sind und dann auf Settings gehst, hast du ganz unten einen Get-Code. Das Ding ist tatsächlich ganz interessant. Der generiert ja einen, ich glaube, sechszeiligen Zahlen-Buchstaben-Kombination. Und wer diesen Code hat, kann über Create Join a Team in der Teams-Oberfläche, da wo ich ein neues Team anlege, gibt es rechts daneben so ein kleines Kästchen, da steht Join by Code. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist.
Ja, das habe ich schon mal gesehen, ja.
Genau. Und da ist immer die Frage, wo kriege ich diesen Code her? Dieser Code, den kann ich eben für ein Team generieren. Das muss ein Owner machen. Und den kann ich dann kommunizieren. Und tatsächlich, total cooles Feature, wenn du da drauf bist, gibt es einen Knopf an diesem Code, der angezeigt wird, der nennt sich Fullscreen. Wenn du da draufklickst, geht tatsächlich Fullscreen in großen Lettern dieses Ding auf. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Präsentation hältst auf dem Beamer, ist es total einfach für die Leute, diesen Code abzutippen und damit dem Team zu joinen. Und der Vorteil daran ist, es gibt kein Approval mehr.
Okay.
Ja, das heißt, so kann ich rein theoretisch ein Team private betreiben, irgendwo den Code hinterlegen und damit quasi ein private Team haben, das eigentlich public ist, für alle, die den Code kennen. Wenn ich den auf meiner Intranet-Seite veröffentliche, kann ich sagen, hey, den Code könnt ihr nutzen, um in das Team reinzukommen. Trotzdem ist das Ding private, ist quasi nicht ganz so sichtbar. Ja. Also,
geht es auch für Externe? Können auch Externe über den Code beitreten?
Das ist genau der Zusatz. Nein, das geht nicht. Mhm. Externe können weder über den Code noch über den Access Request zugreifen. Das muss quasi der Owner tatsächlich machen. Oder
also der Owner, beim Externen muss der Owner in Teams gehen und muss sagen, add new member und dann muss er die E-Mail-Adresse von dem Externen hinzufügen.
Exakt, genau. Das ist der Standardvorgang.
Ich kann also dem Externen nicht einen Link schicken meines Teams und dann über den Access Request gehen.
Genau, das passiert nicht. Letztendlich gehört ja da auch nochmal dieser B2B-Invite quasi davor dazu. Wie gesagt, da steht, dass es currently not available ist. Also es sieht so aus, als würde das quasi in Zukunft auch für Externe gehen. Ich nehme an, da steht einfach noch Infrastrukturhürden dazwischen. Mhm. Zum Beispiel der B2B-Invite. Das braucht ja alles immer noch eine Weile.
Okay.
Ja, aber fand ich an sich ein spannendes Thema, weil, wie gesagt, ich habe mich auch immer gefragt, wo der Code herkommt.
Ja.
Heute habe ich es mal nachgeschlagen.
Okay, aber jetzt, also, wir müssen nochmal zusammenfassen. Also, Verwaltung von solchen Requests, sage ich mal, wenn es jetzt nicht darum geht, manuell jemanden hinzuzunehmen. Aber so diese Workflow-Verwaltung, die findet überhaupt nie in Teams statt. Ja, also du kriegst im einen Fall kriegst du mal eine Mail, wenn du jemanden hinzunehmen willst. Im anderen Fall hast du die Möglichkeit, diesen Code zu vergeben. Ja, aber du siehst nirgends in Teams, dass da jetzt gerade jemand angefragt hat, der dein Team joinen möchte.
Nee, es sei denn, du verirrst dich auf diese Settings-Page, wo du die Approvals dann siehst. Also wenn du dir die Member-Liste anguckst, ist der nächste Tab davon eben Pending Approval.
Ja.
Wahrscheinlich auch nur die Admins sehen können. Von daher, genau, ist das dann wieder Mail-Driven.
Und die Public-Teams, die kann ich aber weiterhin discovern, wie in der Vergangenheit auch.
Tja.
Marco?
Ist nicht so, als würde ich dir nicht antworten wollen, aber ich höre dich gerade wieder nicht.
Was ist denn da los?
Keine Ahnung. Du bist frozen.
Okay.
Aber ich nehme an, das liegt an mir, aber ich werde auch irgendwann einen neuen Rechner kriegen.
Die Public Teams kann ich weiterhin discovern.
Die Public Teams kann ich tatsächlich searchen, aber du hast kein Directory über alle Public Teams. Ich habe nochmal reingeguckt, in meinem Lab-Tenant zum Beispiel taucht das eine Public Team überhaupt nicht auf. Wenn ich dann danach suche, finde ich das. Das kann ich auch verstehen, durchaus. Ich muss nicht alle Gruppen irgendwie allen anbieten. Auf der anderen Seite wäre es schon schön, aber das ist so Philosophie-Sache dahinter. Und wie gesagt, durch die Fluktuation im Service weißt du ja auch nicht, wie es weitergeht. Also vielleicht ändert sich es auch irgendwann wieder.
Okay, das heißt, ich habe jetzt momentan nicht die Möglichkeit, durch alle öffentlichen Teams meines Unternehmens zu browsen.
Nein, genau. Gibt's Stand heute nichts. Du musst suchen. Also wer sich, wie gesagt, an das Groups-Interface erinnert, die haben das ähnlich gehandhabt. Du hast quasi dort gesagt, hey, ich hätte gerne genau, Discover, und dann hast du die Suggested bekommen. Und diese Suggested, die gibt es noch immer. Das sind aber mittlerweile eben nur noch Public Teams, die du in Teams siehst. Und dann konntest du einen zweiten Reiter auswählen und sagen All Teams. Und dann konntest du quasi einfach alphabetisch das Ding durchgehen und kannst sagen, hey, dem Kunden will ich beitreten. Das war's. So einen richtigen Gedanken drüber gemacht hat, habe ich mir nicht. Letztendlich sollten, glaube ich, viele der Sachen tatsächlich Owner-getrieben sein. Und für Public Teams, wie gesagt, ich glaube, wir sind eine Ausnahme, wie wir das betreiben. Wir hatten ja bei einem der Kunden die Diskussion, dass du gesagt hast, nee, lass uns immer den Standard auch wieder zurückdrehen auf Public. Wir wollen immer mit Public starten und der Owner sollte bewusst sich dagegen entscheiden. Fand ich eine sehr geile Option eigentlich. Aber grundsätzlich in den größeren Orgs, wo ich jetzt quasi auch mit dabei bin, wird es weniger geliebt, dass dort Public Teams verwendet werden.
Ist ja die Frage, wie progressiv man vorgehen möchte.
Ja, das ist der Part und
Ja, gut, Marco, super. Interessantes Thema auf jeden Fall. Lass uns mal zu dem zweiten Thema gehen. Ich habe mir noch mal ein paar detailliertere Gedanken zu Office ATP gemacht. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten im letzten Podcast. Wir haben Office ATP in der Vergangenheit eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, würde ich mal sagen. Wir glauben, das ändert sich jetzt gerade. Microsoft investiert da immer mehr rein. Und es gibt da ganz schön viele Möglichkeiten mittlerweile. Und die blähen das so ein bisschen zu etwas auf, bauen das zu etwas auf, was so in Richtung Windows Defender ATP geht. Auch da gibt es jetzt solche Hunting-Möglichkeiten, dass ich eben einem bestimmten Thread hinterher jagen kann, dass ich sehen kann, wenn da eine Mail reingekommen ist, an wen wurde sie dann weitergeschickt und so weiter. Also da gibt es sehr viele Mittel, die mir da an die Hand gegeben werden, um herauszufinden, wo sich wie ein Thread in meinem Unternehmen ausgebreitet hat. Aber fangen wir mal von vorne an. Also nochmal grundsätzlich, wo begegnet einem das Office ATP? Man konfiguriert es eigentlich im Security and Compliance Center, ja, unter protection.microsoft.com, beziehungsweise dann im neuen Security Center, security.microsoft.com. Das ist gerade im Rollout. Und da kann man hauptsächlich dann diese Safe Links und die Safe Attachments konfigurieren. Safe Attachments ist im Prinzip die Geschichte, dass die Attachments einer Mail gegebenenfalls ausgepackt werden, also von der Mail entfernt werden. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, Microsoft das Binary nicht kennt oder was auch immer da dran gehängt ist, dann unter Umständen in einer virtuellen Maschine, in einem sogenannten Detonation Room, ja, in einer Explosionskammer, zur Ausführung bringt und dann beobachtet, in dem Moment beobachtet, was denn dieses Attachment tut, um dann beurteilen zu können, ist es was Böses oder ist es in Ordnung. Ja. Und wie du dir vorstellen kannst, dauert es einen Moment. Das heißt also, die E-Mail wird dann entsprechend verzögert. Da hat man dann wieder verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Man kann dann sagen, naja, wir schicken schon mal die Mail voraus, aber das Attachment noch nicht. Oder du kannst sagen, wir schicken die Mail erst dann an den User, wenn wir das Attachment gecheckt haben. Das heißt also, die Mail kommt potenziell später an. Trotzdem führt Zweiteres zu mehr User-Zufriedenheit, weil er hat nicht die Mail und in der Mail steht dann drin, ja, schau mal hier im Anhang, ganz wichtiges Dokument, gib mir sofort Response. Kannst du dir vorstellen, wie der User dann reagiert, wenn er dann eine halbe Stunde später erst sein Attachment bekommt oder sowas?
Kann ich mir, klingt nach typischem You're holding it wrong for modern attachments. Entschuldigung.
Ganz
Ich
genau.
verschicke nur noch Links
Ja, ganz genau, ganz
auf
genau.
meinem SharePoint oder meinem Team.
Das wäre natürlich ganz optimal und du wirst es nicht glauben, auch da hilft Office ATP, denn es beschränkt sich mittlerweile nicht nur auf E-Mail-Links und E-Mail-Attachments, sondern Es ist auch aktiv auf SharePoint, Teams und OneDrive. Ja? Jetzt darfst du nicht glauben, dass Office ATP hier jedes File auf jedem SharePoint, auf jeder SharePoint-Site scannt, sondern sie sagen hier, naja, sie haben da einen intelligenten Algorithmus, der im Prinzip beobachtet, wo es Gastaktivitäten gibt, also External Sharing-Aktivitäten gibt und dann in dem Zusammenhang Dokumente unter Umständen scannt. Ja? So, okay. So ist die vage Beschreibung. Man kann sich also vorstellen, Sie kriegen irgendwo ein Event mit, dass jemand Zugriff, ein externer Zugriff hat auf eine Document Library oder sowas und dann fangen die da an, ATP-Scanning drauf zu machen.
Jetzt müsste man aber, ich weiß nicht, ob du da den Unterschied kennst, also nicht jetzt, dass der Eindruck entsteht, SharePoint wäre da unsicher und hat kein Virenscanning. Auch ohne einen Office 365 ATP wird auf einem Office 365-basierten SharePoint OneDrive, läuft ein AV-Scanner. Mhm. Da brauchst du also nichts extra. Es wird aber anscheinend irgendwelche Mehrwertdienste geben. Quasi, keine Ahnung, Detonation Chambers oder sonst irgendeinen Kram, wo er sonst sagt, ich lasse dann einen normalen File-Based AV drüber. Kennst du da die Differenzierung zwischen dem Core-AV-Schutz und dem entsprechenden ATP-basierten?
Ja, das ist auch eben diese Detonation Chamber, wie du sagtest. Das heißt also, auch da werden die Dokumente dann zur Ausführung gebracht, was ja im Prinzip ein Virenscanner jetzt nicht tut. Der geht ja auf Footprint oder Ähnliches.
Krieg ich dann, jetzt sagst du ja auch, das ist jetzt alles AI, KI-gestützt, quasi also, wenn dann externe, dann scannen, wenn das AI, KI, ML, was auch immer ist. Das ist ja quasi so ein Part, das heißt, es wird dadurch auch nicht schneller. Also ich suche halt immer noch, ja, diese Detonation Chamber finde ich immer noch mal eine gute Sache. Mhm. Aber ich habe den Haken auch gesehen, ich glaube, das ist bei uns im Tenant, glaube ich, haben die Kollegen das gezeigt, da haben wir auch die Möglichkeit eben im, wir haben ja eine M365 E5, mhm. Dass wir da tatsächlich drin jetzt diesen Haken setzen können, um das bei uns nochmal zu optimieren. Okay, aber diese Detonation Chamber ist ja mal eine Sache. Finde ich auch gut, sollte man nicht unterschätzen.
Und du hast
aber ich glaube, es gab noch die Anzeigeoption, glaube ich, wenn er quasi auf V-technisch betroffen war.
Du kannst gab's dann
irgendeinen Unterschied.
Du kannst dann, wenn du die Modern Experience eingeschalten hast, also du kannst grundsätzlich kannst du sagen, die Sachen dürfen dann nicht mehr runtergeladen werden, werden also geblockt. Und können dann nur noch vom Admin runtergeladen werden in der Quarantäne. Das ist immer so, auch in der Classic View. Aber in der Modern Experience von SharePoint kriegst du dann auch angezeigt, warum du das jetzt nicht runterladen kannst. Ja, da können sie es dann auch visualisieren. Da hast du dann
aber, wo du das gerade sagst, ich glaube, das war tatsächlich noch ein ATP-basiertes Feature. Der normale AV-Scanning lässt den Benutzer es immer runterladen. Ja, es kommt zwar die Warnung, und ich glaube, erst mit ATP konntest du auch sagen, dass du das quasi verbietest.
Ja.
Okay.
Oder hast du dann auch so ein visualisiertes Symbol, wie gesagt, da ist dann neben dem Pfeil ein Symbol, wenn du da drüber hast, dann sagt er dir, has been blocked und dann kannst du es auch nicht runterladen. Ja. Dazu musst du aber, wie gesagt, die Modern Experience eingeschaltet haben. So, dann wollte ich dir noch was anderes sagen, weil das letzte Mal haben wir es ja kurz angeschnitten, dieses Thema mit diesen Safe Links auch. Und ich weiß nicht mehr genau, wie dein Argument war. Kannst du vielleicht nochmal wiederholen? Dir gefällt da irgendwas nicht daran, an diesen rewritten Links in den Message Bodies? Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Wenn man jetzt eine E-Mail bekommt mit einem Link drin und Microsoft meint da oder Office ATP meint da, der Link führt auf eine böse Webseite, dann rewriten die diese URL, dann schreiben sie da einen anderen Link rein, der erstmal auf Server von Microsoft zeigt. Das heißt, der Request auf diese andere Webseite wird eigentlich durch Microsoft-Seiten hindurchgeleitet, um da nochmal gescannt zu werden.
Ne, das war der Part, dass mir meine Frau quasi dann ihre Hotmails, die auch durch einen quasi Safe Link geschützt ist, da wir quasi Premium, also Office 365 Home haben, ist es so, dass ich dann teilweise sage, hey, guck mal, das ist eine coole Sache, habe ich in der Mail und dann hast du da halt einfach diese unlesbaren Links drin und kannst halt nicht sehen, dass das Ding einfach auf, keine Ahnung, ikea.de geht, sondern, jo, da ist halt irgend so ein komischer, kryptischer Kram drin.
Genau, da wollte ich dir was dazu sagen. Da gibt es ein Feature, das nennt sich Native Link Rendering. Und weil oft ist es ja so, dass in den Mails eigentlich nur ein Link drin ist, der nicht aussieht wie jetzt oder der nicht die Form einer URL hat, sondern der im Prinzip nur ein unterstrichenes Wort, also ein Hyperlink ist. Ja? Das heißt, da steht dann Click here und dann das Wort here ist eben dann der Hyperlink. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das deine Kritik. Wenn du da drüber hoverst, dann hast du in der Vergangenheit eben da diesen kryptischen Link von Microsoft ATP gesehen oder von Office ATP gesehen.
Genau, oder beim Weiterleiten hatte das halt irgendwie dann auch noch angezeigt. Ich weiß nicht, ob es dann als Text ankam oder so, aber das waren dann halt tatsächlich, bin ich schon ein paar Mal mit solchen Links konfrontiert worden, weil meine Frau das irgendwie weitergeleitet hatte und das sah einfach komisch aus.
Also es gibt noch den einen oder anderen Berührungspunkt mit diesen Links, aber jetzt zum Beispiel dieses Drüberhovern, das haben sie jetzt abgeschafft. Das nennt sich
Okay.
jetzt, wie gesagt, Native Link Rendering. Sie zeigen dir da auch in dem Pop-up oder in dem Hover-Feld, zeigen sie dir da jetzt den originalen Link an. Weil sie sagen, Education ist eines der Hauptdinge, um den Leuten irgendwie, um die Leute davon abzubringen, in Zukunft da wieder drauf zu klicken. Und deswegen müssen sie ihnen auch zeigen, wie das ursprünglich mal aussah. Ja? Den originalen Link zeigen. Ja, und dann geht es weiter. Das waren jetzt also, worüber wir jetzt eigentlich gesprochen haben, mehr oder weniger, das waren jetzt alles P1-Features. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon ganz kurz. Office ATP wird jetzt aufgeteilt in P1 und P2. Die P2 ist inklusive mit der E5, mit der Office 365 E5. Und die P1 kann man als Add-on zur normalen Lizenz, also zur E3 oder E1 oder was auch immer hinzukaufen. Und jetzt kommen wir so noch ein bisschen zu P2-Features, ja, also Office ATP P2. Was ist da noch dabei? Ich habe ich schon mal vorhin kurz angesprochen, dieses Thema Advanced Hunting, was jetzt auch ganz starken Einfluss auf den Windows Defender ATP hat, wo ich also unglaubliche Möglichkeiten habe, da in Logfiles zu searchen und so weiter. Und das bringen Sie jetzt auch nach und nach in Office ATP rein. Da gibt es den sogenannten Explorer. Da kann ich dann filtern, was habe ich in den letzten Wochen und Monaten an Spam-Mails be bekommen, an Phishing-Mails, an Mails, die eine Malware dran hatten. Ich habe die Möglichkeit darin, eine Integration in den Windows Defender ATP mit reinzubauen und sehe dann auch, wenn ich mir dann jetzt eine Mail anschaue, die jetzt zum Beispiel einen Phishing-Link drin hatte, dann sehe ich dann, wenn ich diese Integration in Windows Defender ATP eingeschaltet habe, auf welchen Maschinen diese Mail auch überall gelandet ist. Es kann ja ein User, kann ja mehrere Maschinen haben, ja, oder also auch mobile Geräte vielleicht. Und dann sehe ich ganz genau, auf welchen Geräten wurde diese Mail geöffnet, auf welchen Geräten ist die angekommen, um dann vielleicht nachvollziehen zu können, dass da wieder dann vielleicht eine Malware runtergeladen wurde oder sonst irgendwas. Ja?
Ja.
Also da wird einiges getan. Was dann auch noch dazu kommt mit der P2 ist, es gibt einen sogenannten Threat Tracker. Da informiert Microsoft auch wieder analog zu Windows Defender ATP. Da gibt es auch zu bestehenden Threats. Ja, was ist denn gerade en vogue? Welche Threats sehen wir denn da draußen in der Welt? Was passiert denn gerade in den Unternehmen? Worauf muss
Also
man gucken?
Kunden, die diesen Thread hatten, haben auch diesen Thread.
Ganz genau, dieses
Okay,
Amazon-Feature, exakt.
genau. Wunderbar.
So, und zu guter Letzt gibt es noch einen Attack Simulator, auch ganz lustig, mit dem ich im Prinzip verschiedene Attacken fahren kann. Also Probeattacken gegen meine eigenen Mitarbeiter. Sollte man vielleicht bei uns auch mal machen, finde ich eigentlich einen interessanten Outcome, mal zu sehen, was da passiert. Es gibt also eine Spear-Phishing-Attack, wo ich also eine E-Mail schreiben kann an einen bestimmten Userkreis, wo ich einen Link hinterlegen kann und da wird dann getrackt, wie viele User haben denn da draufgeklickt und haben denn da ihr Username und Passwort eingegeben.
Haben Sie bei meinem Kunden mal unabgesprochen gemacht, hat ziemlich Ärger gegeben.
Könnte mir vorstellen, dass es da so auch Instanzen innerhalb von den Unternehmen gibt, die das uncool finden.
Bestimmt ein total cooles Feature in Amerika, um dann Leute loszuwerden. Völlig legal. Aber genau, in Deutschland habe ich das eine andere Mal schon erlebt. Aber einmal. Da gab es richtig Ärger anschließend. Ja.
Also ich kann mir nur vorstellen, dass man sowas in Zusammenhang mit einer Kampagne, mit einer Security-Kampagne, End-User-Security-Kampagne macht. Das heißt, man sagt den Usern, ihr müsst jetzt mal in die Schulung gehen, irgendwie per Video oder sonst irgendwas. Und da nennen wir euch ein paar Dinge, auf die ihr achten müsst. Und dann sagt man in dieser Schulung auch, ach und übrigens, wir werden jetzt in nächster Zeit auch mal solche Kampagnen starten. Seid gewappnet darauf, gebt Acht darauf. Ja, da hat man ja zwei Dinge erreicht. Zum
Mit dem Briefing, klar.
Zum einen mal hat man die Leute gebrieft, man hat sie gewarnt und man macht sie auch so ein bisschen aufmerksamer für solche Sachen. Einmal, weil sie jetzt auf die Kampagne warten sozusagen und dann aber eben auch, weil es eben jederzeit auch von draußen passieren kann.
Ja, ja. Cool. Ja. Ich freue mich schon, das bei Glück und Kannehmer auszuprobieren. Verdammt, ich hoffe, wir haben, glaube ich, zu viele Kollegen, die zuhören. Das war verräterisch.
Genau. Ja, ich glaube, damit sind wir am Ende.
Wunderbar. Just in time.
Ja, wir müssen noch ein paar Sachen rausschneiden, glaube ich.
Ja. Wir kriegen das hin. Hier wird nichts gefaked, nichts getürkt. Also alles ganz original. Gut, Jan, dann vielen Dank.
Ich danke dir.
Und genau, wir dir und unseren Zuhörern ein schönes Wochenende, wenn es dann noch rechtzeitig gehört wird.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.